Wir werden auch Mark Buderus bitten, etwas zu sagen. Gott hat ihn gesegnet und das Wort ist immer das gleiche, ungeachtet, von wem es gelesen und auch vorgetragen wird. Ihr seid herzlich willkommen geheißen worden und wir meinen es so. Wir meinen es so. Wir glauben, dass Gott sein Volk zusammenruft aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, wie Gott dem Abraham in der ersten Verheißung zugesagt hat, in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und wie in Galater 3 von Paulus ausgeführt, dass die Nationen durch Jesus Christus gesegnet worden sind. Dass wir am Ende der Gnadenzeit das Vorrecht haben, die wahren Worte Gottes zu hören, zu glauben und geoffenbart zu bekommen, ist ein sicheres Zeichen, dass wir Gnade bei Gott gefunden haben. Wir haben Anrufe bekommen von Bruder Manfred aus Santiago, von Brüdern aus Afrika, die mitgehört, mitgesehen haben. Insgesamt waren 180 Computer zugeschaltet. Man weiß nicht, wie viele Tausende mitgehört und mitgesehen haben. Bruder John hat ja schon angekündigt, was Gott tun wird und auch getan hat. Und Bruder Daniel schreibt uns heute in aller Frühe die E-Mail, dass 66 Anschlüsse in Rumänien waren und dass die Kinder Gottes im ganzen Lande gestern mitgehört und mitgesehen haben. Dann schreibt er hier, dass der Prediger in der Pfingstgemeinde öffentlich erklärt hat, nie zuvor haben wir das Wort Gottes mit solch einer Autorität gepredigt bekommen. Das Wort Gottes ist in sich selbst das Absolut, die göttliche Autorität. Nicht Mose war die Autorität, sondern Gott und Gottes Wort war und ist die Autorität. Bruder Wahlström lässt immer grüßen, Bruder Graf lässt grüßen, alle Brüder von nah und fern lassen grüßen. Wir sind einfach dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, die ganze Welt zu erreichen. Ich musste darüber nachdenken, wie Gott alles geführt und geleitet hat, auch die verschiedenen Etappen der vergangenen Jahre. Niemand sucht es sich aus, wenn wir ein Teil der göttlichen Heilsgeschichte geworden sind, dann erfüllt sich das, was Gott verheißen hat. Ehe wir in die Betrachtung übergehen, lasst mich noch Folgendes sagen. Die Israelreise wird in diesem Jahr, so Gott will, und sich genügend Personen melden vom 7. bis zum 17. Mai stattfinden. Die Rundreise um die Osterzeit wird von Karfreitag bis Ostermontag sein, so Gott will und wir leben. Wir werden, so Gott will, in Berlin am Karfreitag sein, in Prag am Samstag, in Salzburg am Sonntag, in Böblingen am Ostermontag, so dass wir alle mit einbeziehen, und wir hoffen, dass Gott Gnade dazu schenkt und dass einige, die in der Umgebung wohnen, kommen können und an den Versammlungen mit teilhaben werden. Dann haben wir Berichte aus aller Welt, was Gott tut. Wir können nicht darauf eingehen, wir sind aber sehr, sehr dankbar für das, was Gott getan hat. Und wenn wir Berichte bekommen, dass der Feind auch sein Wesen treibt, dann nur, damit die Echten offenbar werden und ihren Stand im Worte behalten und in Ewigkeit das glauben, was Gottes Wort sagt. Ich möchte heute einige Zitate vorlesen von dem, was Gott uns von Anfang an mit auf den Weg gegeben hat. Ich schaue jetzt viele, viele Jahre zurück. Ich werde mich damit kurz fassen, nur damit ihr einen Überblick bekommt, in welch einer Weise Gott uns begleitet hat von Anfang an, auch Offenbarungen geschenkt und in unsere Mitte geredet. Folgendes habe ich mir aufgeschrieben und werde es vorlesen. Siehe, so spricht der Herr, mein Volk achtet auf mein großes Werk, das ich tue in diesen Tagen. 31. Dezember 1966. Siehe, so spricht der Herr, mein Volk, meine Kinder, merket auf in dieser Stunde, denn ich will mit euch reden, wie ich es von alters her getan habe. 31. Dezember 1967. Mein Volk, meine Kinder, meine Auserwählten, ich habe euch versammelt an einem gedeckten Tisch. 11. Februar 1968. Siehe, so spricht der Herr, mein Volk, meine Auserwählten, in eurer Mitte bin ich. Zwar stehen eure Füße noch hier auf Erden, aber ihr seid versammelt an himmlischen Orten. 2. November 1969. Ich habe aus jedem Jahr nur eine von den Botschaften, die Gott uns gegeben hat, herausgewählt. Siehe, so spricht der Herr, mein Volk, höret auf meine Stimme in dieser Zeit. Ihr lebt in einer herrlichen und wunderbaren Zeit. Aus jedem Lande reihe ich Glied an Glied, als kostbare Steine füge ich sie zusammen. Zu meiner Braut füge ich sie und nicht zur Verherrlichung eines Menschen. 15. August 1970. Siehe, so spricht der Herr, mein Volk, meine Kinder, meine Auserwählten. Ich habe unter euch in gewaltiger Weise gewirkt. 22. September 1971. Siehe, so spricht der Herr, mein Volk, ich habe in eurer Mitte den Grundstein gelegt, das Fundament ist klar und deutlich zutage getreten. Eifersüchtig habe ich gewacht über mein Werk, habe nicht zugelassen, dass die Grenzen verschoben worden sind. 1. November 1972. Siehe, so spricht der Herr, hier ist die Stätte meiner Offenbarung, und wenn ich nun ein Gefäß in eurer Mitte habe, wenn ich es herrlich geschmückt und bereitet habe, wenn ihr die Treue von allen Seiten seht, dann achtet auf das Werk, das ich tue, und höret auf meine Stimme. 15. Juni 1973. Siehe, so spricht der Herr, als kleine Flamme ist meine Braut hier auf Erden gar oft verachtet worden, und das Licht wurde unter den Scheffel gestellt. Doch als Licht der Heiden, als Licht für die Verlorenen, habe ich euch gesetzt. 6. Oktober 1973. Siehe, so spricht der Herr, heilig ist dieser Ort und heilig mein Volk. Seht, wie ich sie alle aufgerichtet habe. Sie hatten dagestanden vor mir, und ich habe ausgeteilt herrliche Gaben, herrliche Gewänder habt ihr empfangen aus meinen Händen. 27. April 1974. Siehe, so spricht der Herr, mein Volk, die Entscheidung ist gefallen, die Karmelstunde ist nahe. 11. September 1974. Mein Volk, bin nicht ich erhöht worden für euch? Bin ich nicht ans Kreuz gegangen für euch? Habe ich nicht alles gegeben, was Not tut zu eurer Seligkeit? Habe ich nicht Speise gegeben? 11. Januar 1975. Siehe, so spricht der Herr, mein Volk, wahrlich, ihr seid es, die die Adlerbotschaft vernommen haben, ihr seid es, die Engelwort gehört haben, mein ewig gültiges Evangelium, das da war vor Grundlegung der Welt. Und siehe, ihr seid das Volk, ihr seid die Herde, die sehen werden, wenn der Schlussstein angebracht wird und ihr zur Vollendung kommen werdet. 2. Juni 1975. Siehe, So spricht der Herr, meine Heiligen, meine Braut, versammelt an dieser Stätte, wo ich mein Heiligtum aufgerichtet habe. Geredet habe ich vor Zeiten zu euch, dass ich zum Ruhm meines Kreuzes werde bringen Perlen aus vielen Ländern, zum Ruhm meines Kreuzes, nicht zum Ruhm eines Menschen. Und ihr seht dieses vollendet an dieser Stätte. Denn mein Bund, der Bogen meines Bundes ist über euch ausgespannt. Ich habe zu Völkern geredet, habe meine Braut gesegnet, habe mein Wort geoffenbart, gegeben aus meinem Heiligtum. Nur noch zwei. Siehe, so spricht der Herr, mein Volk, ausgezogen bin ich, um euch zu segnen, um euch zu besuchen aus der Höhe. Gekommen bin ich mit dem Glanz meiner Strahlen zu euch, habe zu euch geredet, bleibet doch unter dem Bogen meines Bundes, bleibt doch unter meinen Strahlen. 21. September 75. Siehe, so spricht der Herr, mein Knecht, bete für Bruder und Schwester Schmidt, denn gebracht habe ich sie aus fernen Landen zum Ruhm meines Kreuzes. Als Perlen habe ich sie eingesetzt, dort, wo mein Haupt gelegen hat. Wo meine Dornenkrone war, da sind sie eingesetzt worden. Deshalb betet an dieser Stätte und bete du für sie. 24.09.75. Vielleicht doch noch die eine. Siehe, so spricht der Herr, mein Volk. Seid getrost in dieser Stunde, denn wisset gar wohl, meine Gnade ist über euch. Und ich habe geplant diese Stunden und diese Tage. Meine Gnade ist über euch und immer wieder besuche ich euch. Ach, dass eure Augen geöffnet wären und ihr sehen könntet den Bogen meines Bundes. Ausgespannt an dieser Stätte alle Zeit. Und nicht nur das, auch in der Wolkensäule bin ich hier und habe mich gelagert über der Plattform. Ich bin mit euch. 15. April 1976. Ich habe nur, diese 14 waren es wohl, Botschaften gelesen, um euch, die ihr die Anfänge nicht so direkt miterlebt habt, wissen zu lassen, dass Gott tatsächlich von Anfang an unter uns und mit uns gewesen ist. Und selbst die Unterbrechung, die 79 war, hat Gott dazu genutzt, damit noch mehr Völker das Wort des Herrn hören. 1979 hatte ich genau 86 Länder besucht. Jetzt sind es 136. Gott weiß genau, was er tut und was er zulässt, ob es uns gefällt oder nicht. An Gott muss alles vorbei. Und so wie das Volk Israel durch Prüfungen gegangen, in Gefangenschaft geraten, aber Gott hatte ja die Verheißung gegeben, zurückzuführen. Und als die Zeit erfüllt ward, hat Gott zurückgeführt. Der Tempel wurde wieder aufgebaut. Dann wurde das Volk Israel wiederum zerstreut in alle Welt im Jahre 70 nach Christo. Und siehe da, am Ende der Tage sind sie aus 143 Ländern der Erde zurückgekehrt in das Land der Verheißung, in das Land ihrer Väter. Gott macht allen Schaden gut. Den größten Schaden, den der Feind anrichtet oder meint, angerichtet zu haben, den macht Gott wieder gut. Wir glauben, dass die Gemeinde des Herrn immer mehr und mehr begreift, dass wir nur mit Gottesfurcht das Wort des Herrn hören und geoffenbart bekommen können. Die Furcht Gottes ist der Anfang der göttlichen Weisheit. Und wer das Wort Gottes nicht respektiert, dem kann es nicht geoffenbart werden. Nur wer das Wort im Glauben aufnimmt, dem kann es durch den Geist verklärt werden. Und wie wir gestern aus diesen Aussprüchen Bruder Brenhims, die ich noch einmal zitieren möchte, gehört haben, es geht darum, das Wort nicht falsch einzuordnen. Und da könnte man schon gleich sagen, man muss genau darauf achten, wo steht zum Beispiel geschrieben, wenn der Menschensohn sich offenbart? Und wo steht geschrieben, wenn der Menschensohn kommt und sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzt? Einfach biblisch einordnen, in den Zusammenhang, in den es hineingehört. Um alles, wirklich alles biblisch geordnet wiedergeben zu können. Wir haben hier darüber gesprochen. Wenn nun die vier Sohnestitel unseres Herrn in der Heiligen Schrift Anwendung finden, Sohn Abrahams, Sohn Davids, Sohn Gottes, Menschensohn, dann hat das eine Bewandtnis. Dann muss das so sein. Dann gehört es zu der göttlichen Ordnung. Wir können ja nicht näher darauf eingehen. Aber es ist nun einmal so, wenn unser Herr sagt, wenn ihr den Menschensohn aufgehen sehen werdet, wo er vorher war. Da kann nicht Sohn David stehen, da kann nicht Sohn Gottes stehen. Da muss Menschensohn stehen, weil er schon im ganzen Alten Testament als Herr, aber sich in Menschengestalt geoffenbart hat unter den Menschen. Im Garten Eden wandelte den Menschen in seinem Bilde schuf, sich den Propheten offenbarte, mit Abraham gesetzt und die Mahlzeit mit ihm eingenommen hat. Wenn wir Sohn Gottes lesen, gehört es dahin. Lesen wir Sohn Davids, gehört es dahin. Lesen wir Menschensohn, gehört sein. Einfach alles gehört dahin, wo es geschrieben steht. Und deshalb hat auch Bruder Brenhim diese ganz ernste Mahnung gegeben. Und dann, kein Wort aus dem Zusammenhang nehmen und kein Wort eigenmächtig zu deuten. Das war das Verderben aller Denominationen. Sie haben das Wort gedeutet und gedeutet, bis vom Wort selber nichts mehr übrig geblieben war. Was übrig geblieben ist, waren die Deutungen. Und bis zum heutigen Tage ist die gesamte Christenheit, alle Gemeinden, Freikirchen und Kirchen, in den Deutungen, die sie gemacht haben und weitergegeben haben, selber Gefangene in ihren eigenen Deutungen geworden. Und deshalb muss das Wort gepredigt werden, das Originalwort, damit Menschen aus den Deutungen herausgenommen werden und in die Freiheit der Kinder Gottes versetzt. Die anderen 5 Punkte will ich eben auch noch erwähnen aus dem Munde Bruder Brenhams. Es muss zu seiner Zeit geschehen. Der Herr spricht, eure Zeit ist alle Wege. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Es muss zu seiner Zeit, gemäß seinem Wort und seinem Willen geschehen. Und deshalb werden wir an dieser Stätte kein eigenes Programm haben, sondern ein Teil des Wirkens Gottes bis zu Ende bleiben. Und dazu wird Gott Gnade schenken. Der zweite Punkt, es muss gemäß seinem Wort sein. Es muss überprüfbar sein. Wenn unsere Brüder und Schwestern in Berea, als die Apostel predigten, die Heilige Schrift durchforschten, dann nicht, weil sie nicht glaubten, was gepredigt wurde. Sie glaubten, was gepredigt wurde, aber sie wollten sicher sein, dass sie ihren Glaubensfuß auf die Schriftstellen legen können und nicht nur glauben, weil Paulus es gesagt hat, sondern glauben, weil es Gott gesagt hat. Weil es Gott in seinem Worte gesagt hat. Dann haben wir hier noch den Punkt, es muss die Person seiner Wahl sein. Gott trifft die Wahl. Gott traf die Wahl mit Abraham. Abraham in Ur, in Chaldea, er diente anderen Göttern, zusammen mit Tara und wer sie alle waren. Und plötzlich kam der Herr und besuchte ihn. Berufung, Erwählung, Sendung, alles auf einen Schlag. Brüder und Schwestern, Gott hat uns Männer hinterlassen, die eine persönliche Verbindung und Beziehung zu Gott hatten, und alle stimmen in ihrem Zeugnis überein. Wenn wir daran denken, in welcher Zeitspanne das Alte Testament geschrieben wurde und die verschiedenen Schreiber zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten gelebt, und alles ist eine herrliche Harmonie. Dann noch der Punkt, den Bruder Brenhim hervorgehoben hat. Es muss zuerst seinem Propheten Einzahl, Mehrzahl geoffenbart werden. Gott hat immer nur einen Propheten gehabt. Und dann waren natürlich in der Mehrzahl Propheten, die Gott nicht gesandt und nicht gebraucht hat. Und deshalb steht bei den falschen Propheten kein einziges Mal das Wort Knecht. Kein einziges Mal. Überall, wo man liest, im Propheten Jeremia, im Hesekiel, in der ganzen Bibel, im Alten und Neuen Testament, nur mit den wahren Propheten haben wir die Zusammensetzung, Zusammenfassung, meinen Knechten, den Propheten. Tut meinen Propheten nichts zuleide. Tastet meine Gesalbten nicht an. Und so erkennen wir, dass Gott seine Knechte und Propheten hatte. Propheten, um das Wort zu empfangen, Knechte, um dem Herrn zu dienen und das Wort weitergeben zu können. Und dann schreibt Petrus von den Propheten des Alten Testaments, sie haben nicht sich selber gedient, sondern uns, über die Gottes Gnade gekommen ist. Und dann schreibt der Apostel Paulus, was in den Zeitaltern, die vergangen sind, verborgen geblieben ist, hat Gott jetzt seinen Heiligen, den Aposteln und Propheten geoffenbart. Liest nach, wie oft Paulus von sich das Wort Knecht verwendet. Knecht. Ich, ein Apostel Jesu Christi, ein Knecht. Überall hat er sich als Knecht bezeichnet, schon gleich im ersten Brief an die Römer. Ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert worden, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen. Und jetzt kommt die Begründung, die er durch seine Propheten in heiligen Schriften voraus verheißen hat. Nicht irgendein Evangelium, sondern das Evangelium Gottes, das Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn. Und so haben wir die völlige Übereinstimmung von Altem und Neuem Testament, von Ankündigungen und Verheißungen hin zu ihrer Erfüllung bis hin zur Vollendung, wenn der Herr sein Werk, sein Erlösungswerk zum Abschluss bringt, wie er sein Schöpfungswerk zum Abschluss gebracht hat. Alles ist unter Kontrolle, auch wenn es uns zu lange dauert. Aber stellt euch vor, es wäre schon vor 40 Jahren die Gnadentür zugegangen. Wie viele wären dann draußen geblieben? Sind wir dankbar für jeden Tag, den Gott uns noch schenkt? Sind wir dankbar für jede Seele, die noch herausgerufen wird? Um das noch zu erwähnen, selbst wenn man den Begriff Ernte in der Heiligen Schrift nachliest, muss man genau darauf achten, wann spricht der Herr von der Ernte, die in der gesamten Gnadenzeit eingebracht wird, und wann spricht er von der Ernte am Ende der Zeit. Auch das ist sehr wichtig. Wenn wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium lesen, da haben wir die Frage oder die Bitte, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte senden möge. Ich meinte, ja, das wäre dann in dem Fall Lukas 10, Verzeihung, Lukas 10. Hier steht geschrieben, Lukas 10, Vers 1, hierauf aber bestellte der Herr noch 70 andere und sandte sie paarweise vor sich her in alle Städte und Ortschaften, die er selbst zu besuchen oder in die er selbst zu gehen gedachte. Hier haben wir den ersten Punkt. Der Herr sendet seine Boten in das Land, in die Stadt, in die er selber kommen wird, kommen möchte. Er sendet sie und er geht mit ihnen. Er sendet sie und geht mit ihnen. Die Menschen sehen nur den Boten, aber Gott sendet ja den Boten, um seine Botschaft zu bringen. Und so haben wir es auch mit Bruder Branham erlebt. Er war der Bote, der eine Botschaft bringen musste. Und wie alle Propheten der Mund des Herrn waren, so ist auch Bruder Branham in unserer Zeit der Mund Gottes gewesen. Doch hört, was hier weiter steht in Vers 2 in Lukas, dem 10. Kapitel. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber klein die Zahl der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in sein Erntefeld sende. Also, hier sendet er aus, um die Saat zu säen und die Ernte einzubringen. Wenn wir im Vergleich dazu aus Matthäus, dem 3. Kapitel lesen, aus dem, was Johannes der Täufer prophetisch ausgesprochen und mit Blick auf das Ende gesagt hat, lesen wir Folgendes in Matthäus, dem 3. Kapitel von Vers 11. Ich taufe euch nur mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht genug, ihm die Schuhe abzunehmen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und dann höret bitte gut zu, Vers 12. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen. Den Weizen wird er in die Scheuer sammeln, die Spreu aber mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Das ist schon das Ende. Nicht das, was in den 2000 Jahren geschah und hinter uns liegt, sondern hier spricht der Mann Gottes schon das an, was am Ende geschehen wird. Lesen wir nach in Matthäus, dem 13. Kapitel. Hier haben wir es einige Male gesagt bekommen, was am Ende sein wird. Der Herr wird seine Tenne gründlich reinigen. Und am Ende geht es nicht nur um Arbeiter im Weinberg. Wir haben es ja im Einleitungswort gehört. Der Herr ist der Weinstock und wir sind die Reben. Hier wird von der Ernte gesprochen. Und zwar Matthäus 13, lesen wir von Vers 37. Er antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn, der Acker ist die Welt, die gute Saat, das sind die Söhne des Reiches, das Unkraut, das sind die Söhne des Bösen. Der Feind ferner, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende dieser Weltzeit. Und erst jetzt für das Ende ist von Schnittern die Rede, die Engel sind. Das ist einfach sehr wichtig, dass man weiß, welch ein Zeitpunkt, welch eine Zeitspanne ist gemeint, wenn Gottes Wort uns etwas sagt. Und dann geht es weiter in Vers 40 wohl. Wenn wie das Unkraut gesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es am Ende, der Fall am Ende der Weltzeit der Fall sein. Nicht innerhalb der ganzen Gnadenzeit, sondern am Ende, im letzten Abschnitt, am Ende des letzten Abschnittes wird es so sein. Und höret, was am Ende geschehen wird. Matthäus 13, Vers 41 oder 42. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, die werden aus seinem Reiche alle Ärgernisse und alle die sammeln, welche die Gesetzlosigkeit üben. Nicht die Arbeiter, die in die Ernte gesandt wurden, sondern die Engel. Unsere Aufgabe ist es nicht, Brüder mit Namen zu nennen und zu sagen, der tut das und der tut jenes und der ist so und so verkehrt. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist die Verkündigung des ewig gültigen Evangeliums. Und alles andere wird Gott zu seiner Zeit tun, ohne dass wir uns darum sorgen müssen. Und hier haben wir das Wort Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit. Es gibt immer ein Schlüsselwort für jeden Zusammenhang in der Heiligen Schrift. In Matthäus 7 haben wir dasselbe Wort, dass der Herr denen sagen wird, die alles aufzuweisen hatten an Wundern und Zeichen, aber schon vorher vom Herrn selber als falsche Propheten bezeichnet werden. Matthäus 7, Vers 15, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Sackkleidern zu euch, in Schafskleidern zu euch kommen, im Inneren aber räuberische Wölfe sind. Und dann spricht der Herr, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Vers 20. Und Vers 21, nicht alle, die Herr, Herr, zu mir sagen, sondern die den Willen meines himmlischen Vaters tun, sie werden in das Reich Gottes eingehen. In Vers 23 lesen wir, aber dann werde ich ihnen erklären, niemals habe ich euch erkannt, hinweg von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Wunder und Zeichen und trotzdem Täter der Gesetzlosigkeit. Und damit muss man notgedrungen zu allen anderen Bibelstellen gehen, bis hin zu 2. Thessalonicher 2, wo vom Antichristen die Rede ist, als von dem Gesetzlosen, der sich über alles erhöht, was Gott oder Gottesdienst betrifft und der sich selber als Gott ausgibt. Also, diese Herrschaften sind in derselben Lehre, unter demselben Einfluss des Gesetzlosen geblieben. Sie selber haben die Korrektur des Wortes nicht angenommen. Und da müssen wir persönlich werden, ohne zu urteilen. Wir wollen nichts ausreißen. Wir wollen es bis zur Ernte stehen lassen. Aber all die großen Männer in allen charismatischen Bewegungen und Versammlungen, die können sich alle auf Bruder Brennen berufen, vielleicht nicht in der 3. Welle, aber in der 1. und 2. Erweckungswelle können sich alle auf Bruder Brennen berufen. Aber sie haben ihn vor dem Volk als falsch bezeichnet, haben gesagt, öffentlich gesagt, dass er eine falsche Lehre hat, die man nicht glauben soll. Sogar Du Plessis, der Mr. Pentecost, der 1964 in Rom war, ich war auch dort, war mit ihm zusammen, ist öffentlich aufgetreten und hat gesagt, wir wissen, dass Bruder Branham ein Prophet ist, aber seine Lehre ist Gift für das Volk. Und das muss man zusammenreimen und das geht eben nicht. Ist ein Mann ein Prophet, dann ist er der Mund Gottes, dann hat er das Wort Gottes geoffenbart bekommen und die Schrift legt Zeugnis dafür ab, dass er der Mund Gottes ist. Aber es geht noch weiter, liebe Brüder und Schwestern. In der Apostelgeschichte kam es zu dem Augenblick, dass man den Aposteln sagte, ihr dürft im Namen Jesus nicht mehr predigen. Ihr dürft nichts mehr im Namen Jesu tun. Ihr kennt alle die Apostelgeschichte, könnt es nachlesen. Die Verfolgung brach aus und das Geh- und Verbot lautete, nichts im Namen Jesu Christi zu predigen. Apostelgeschichte, 4. Kapitel, und der Höhepunkt ist hier in Vers 18. Sie ließen sie dann wieder hineinrufen und geboten ihnen überhaupt nichts mehr unter Nennung des Namens Jesus verlauten zu lassen und zu lehren. Tja, jetzt haben wir's. Aber unser Herr hat doch in Matthäus 28 gesagt, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker. Lehret alle Völker. Jetzt sollten die Aposteln nicht mehr lehren dürfen, unter Verwendung des Namens Jesus. Brüder und Schwestern, ich sage heute, die gesamte charismatische Bewegung geht hin zur Ökumene, geht zurück nach Rom. Und der Augenblick kommt, und Bruder Branham hat es gesagt, es wird in dem letzten Zeitabschnitt sein, wo die gewaltigen Dinge geschehen, dass man uns das Predigen verbieten wird, weil wir nicht zu der Weltgemeinschaft Globalisierung, weil wir nicht willig sind, uns Rom zu unterordnen und die römische Taufe, und so steht es in der Kirchengeschichte, das römische Taufbekenntnis in der Formel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir glauben an kein römisches Taufbekenntnis. Wir glauben an das Taufbekenntnis, wie es uns in der Heiligen Schrift hinterlassen wurde. Und jede Taufe seit Gründung der neutestamentlichen Gemeinde geschah auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und wenn die katholische Kirche lehrt, dass alle, die in der Formel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft sind, brauchen nicht noch einmal getauft zu werden. Das genügt, weil sie mit der Taufe, die in der römisch-katholischen Kirche gilt, getauft wurden. Kein Lutheraner braucht sich noch einmal taufen zu lassen. Er ist ja schon so getauft, wie es der Kirche Roms gefällt. Jetzt haben wir den Punkt und hört es im Namen des Herrn. Die Herausrufung und Absonderung werden nur die hören, wahrnehmen und sich danach ausrichten, die wirklich begriffen haben, dass es nicht ein Bruder Branham war, der eines Tages sagte, so, jetzt will ich auftreten, sondern das ist der allmächtige Gott war, der sich herabgeneigt hat, um vor der Wiederkunft Jesu Christi die Herzen der Kinder Gottes zum Glauben der Väter am Anfang zurückzuführen. Und da denken wir tatsächlich an das Wort aus 1. Könige 18, Vers 37, als der Prophet Elia das Volk zusammengerufen hatte, den Altar aufgebaut, das Opfer dargebracht und vor Gott den Herrn im Gebet trat. Lass heute kund werden, dass du der wahre Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Und dann kam die Bestätigung vom Himmel und dann steht geschrieben, und das ganze Volk fiel auf das Angesicht und gaben Gott die Ehre, weil der Herr ihre Herzen zur Umkehr gebracht hat. Auch wir müssen hier unterscheiden. Es gibt sehr viele innerhalb der Botschaft, die so weit gehen, dass sie sagen, die Botschaft ist jeder Ausspruch Bruder Brenhims und gehen tatsächlich an der Bibel vorbei. Und dann haben wir das Vorrecht, vor dem allmächtigen Gott zu sagen, jede Predigt, die der Gottesmann gehalten hat, ist aus der Heiligen Schrift entsprungen und hat uns in die Heilige Schrift zurückgebracht. Und so glauben wir gemäß der Schrift. Auch dafür können wir Gott nur danken, dass wir dieses Vorrecht haben, ganz nüchtern zu sein und alles, was Gott uns verheißen hat und geschenkt hat, im Glauben auf- und anzunehmen. Wenn wir an dieser Stätte so Klartext sprechen müssen, dann wirklich, um wach zu rütteln, damit die Letzten begreifen, dass Belehrung von Jerusalem und nicht von Rom ausgegangen ist, dass das Wort Gottes von Jerusalem und nicht von irgendwo ausgegangen ist und dass wir zu der ursprünglichen Lehre, zu der Quelle zurückkehren müssen und die Verkündigung von heute muss mit der Verkündigung von gestern übereinstimmen. Es muss eine göttliche Harmonie sein, von Anfang bis hin zum Ende. Genauso wissen wir, dass Ärgernisse kommen müssen. Auch das hat der Herr gesagt in Lukas 17, Vers 1. Ärgernisse müssen kommen, doch wehe dem, durch den sie kommen. Von einem solchen Menschen wäre es besser, ihm würde ein Mühlstein um den Hals gehängt und man würde ihn ins Meer werfen, als dass er ein Ärgernis der Gemeinde gibt und für sie wird und dann natürlich Verwirrung und oft genug Spaltungen hervorgerufen werden. Hier ist der Punkt. Jede wahre Lehre führt Gottes Volk zusammen. Bis wir zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Hier braucht niemand einem Menschenrecht zu geben. Hier geben wir Gott an dieser Stätte Recht. Jede Lehre, die nicht von Gott kommt, bringt Spaltung. Es kommt alles andere und dann kommt es soweit, dass in der gleichen Stadt eine, zwei, drei und mehr Gemeinden sein können. Als ich das letzte Mal in Tucson war, im vergangenen Jahr, sagte man mir, wie viele Botschaftsgemeinden in der Stadt sind, ich habe den Kopf geschüttelt und konnte es selber nicht glauben, nicht fassen. Und auch da sind wir bei dem Punkt, um es biblisch zum Ausdruck zu bringen, wenn Paulus an die Gemeinde geschrieben hat, in Korinth, in Ephesus und wo immer es war, dann nicht an zwei oder drei Gemeinden, sondern an eine Gemeinde an einem Ort und diese eine Gemeinde an dem einen Ort ist die Grundfeste der Wahrheit und da hat Lüge keinen Platz, falsche Propheten haben keinen Platz, falsche Weissagung hat keinen Platz, da hat nur Gott heiliges Recht, gemäß seinem Worte zu wirken und wo Gott gegenwärtig ist, und wirkt, da ist Einheit im Geiste. Der Geist Gottes fügt zusammen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber mir fällt es auf, dass die Liebe untereinander immer inniger wird, immer herzlicher wird. Seid doch ehrlich, können wir noch ohne einander lieben. Wir werden in der Herrlichkeit doch an einem Tische sitzen, das Mahl mit dem Herrn feiern. Können wir das, wenn wir hier einander aus dem Wege gehen und vielleicht den Rücken zuwenden? Wenn Gott uns sein Angesicht zuwendet, lasst uns einander das Angesicht zuwenden. Einander in die Augen schauen, einander annehmen, wie Gott uns in Christus Jesus angenommen hat, bis wir zur Einheit, zur völligen Einheit des Glaubens kommen. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in ihnen. Und dann kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Und alle, die nach dieser Richtschnur wandeln, schreibt Paulus in den letzten Versen im Galaterbrief, über die komme Friede und Segen Gottes. Es gibt eine Richtschnur, nach der wir zu wandeln haben. Noch den Hauptgedanken, der Dienst unserer Brüder war darin zum Höhepunkt gekommen, dass sie nicht nur Belehrung lokalen Gemeinden gegeben haben, Unterweisung, wie es alles sein sollte, mit Gaben, Gabenträgern, mit Diensten, mit Ältesten, mit Vorstehern, mit allem, die Zielsetzung der wahren Verkündigung ist, dass eine Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel bereit ist bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und da sind wir bei dem Punkt, selbst wenn wir alle Geheimnisse wüssten, alles einordnen könnten und Glauben hätten, um Berge zu versetzen. Aber die Liebe, die wahre Liebe Gottes, nicht hätten, sind wir trotz allem ein tönend Erz und eine klingende Schelle. Also Gott möchte Sorge dafür tragen, dass bei uns alles so wird, wie es am Anfang war. Sie waren ein Herz und eine Seele. Wenn Petrus in 2. Petrus 3 von Vers 14 schreibt, dass wir unsträflich und fleckenlos vor dem Herrn erfunden werden sollen, dann möge Gott, der Herr, es uns schenken. Wenn Paulus in 2. Korinther, dem 11. Kapitel, in Vers 2 und 3 schreibt, ich möchte euch Christus als eine reine Jungfrau zuführen, dann nehmt es doch bitte an. Nehmt es an Und gebt Acht, im nächsten Vers sagt er ja, aber ich fürchte, wie Eva sich verführen ließ, werdet auch ihr von der Einfalt zu Christus hinweggezogen werden. Was ist? Gott offenbart sich in Einfachheit. Und wir müssen dem Herrn dienen, ihm folgen und glauben, nur glauben, was die Schrift gesagt hat, auch mit Beziehung auf die Vollendung, auf die Herausrufung der Gemeinde Jesu Christi, unseres Herrn. In Epheser 4 haben wir die Beschreibung der Dienste, damit alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis kommen. In Christus Jesus, unserem Herrn. Noch einmal, um es zusammenzufassen. Gott hat die Verheißung gegeben, ehe die Gnadenzeit zu Ende geht, der Tag des Heils nicht mehr ist und die Tür verschlossen sein wird, dass er in diesem prophetischen Zeitabschnitt einen Propheten senden würde. Und das hat er selber gesagt. Siehe, ich sende. Siehe, ich sende. Malachi 3,1. Siehe, ich sende meinen Engel vor mir her. Und dann, siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Und hier ist der Punkt. Man kann fragen und andere können dich und mich fragen, könnt ihr beweisen, dass dieser Mann der Mann war, den Gott verheißen hatte? Du und ich, wir brauchen nichts zu beweisen. Wir brauchen es nur von Gott geoffenbart zu bekommen. Und es kann nicht verstanden werden. Es gibt nur Diskussionen. Wie oft haben wir es gesagt, wo noch diskutiert wird, ist keine Offenbarung. Wo Offenbarung ist, wird nicht mehr diskutiert. Und so dürfen wir aus Gnaden auch diesbezüglich dem Herrn vertrauen. Wie haben Sie damals gewusst, wer Jesus Christus ist? Der Herr sprach zu Petrus, Fleisch und Blut hat es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und unser Herr spricht noch heute in Matthäus 11, niemand erkennt, wer der Sohn ist als nur der Vater und wer der Vater ist als nur der Sohn und wem er es offenbaren will. Wem er es offenbaren will. Offenbarung kommt nicht durch Diskussion. Offenbarung kommt in dem Moment, wo du das Wort Gottes von ganzem Herzen glaubst. Und sie kommt in der Gegenwart des Herrn. Wir haben es auch gestern hier gelesen. Die Jünger wandelten mit dem Herrn und ihre Herzen brannten, weil er mit ihnen gesprochen hat. Nur noch, um euch aus der Heiligen Schrift mit dem Engel des Bundes zu zeigen, das möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, um Offenbarung 4 und danach Offenbarung 10 vielleicht ein wenig besser aus der Schrift zu sehen und zu erkennen. Hier in der Apostelgeschichte im 7. Kapitel lesen wir von Vers 30. Apostelgeschichte 7 von Vers 30. Als dann wieder volle 40 Jahre vergangen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in der Feuerflamme eines Dornbusches. Ihr könnt es nachlesen in 1. Mose 3, da werden drei Begriffe genannt. Engel des Herrn, Herr und Gott. Alle Drei Begriffe werden in dem Zusammenhang in 2. Mose 3 genannt. Aber weil es hier um eine Botschaft ging, ist er als Engel des Bundes. Und ich lese weiter, Vers 31. Als Mose das sah, verwunderte er sich über die Erscheinung des Herrn. Über die Erscheinung des Herrn. Oben haben wir gelesen, ein Engel erschien dem Mose in der Feuerflamme. Hier ist Mose erstaunt über die Erscheinung des Herrn. Und sprach, der Herr sprach, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da begann Mose zu zittern und wagte nicht näher hinzuschauen. Der Herr aber sagte zu ihm, ziehe dir die Schuhe von den Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliges Land. Brüder und Schwestern, wenn Gott mit uns spricht, ist auch die Stätte geheiligt durch seine Gegenwart. Durch seine Gegenwart ist die Stätte geheiligt. Und dann lesen wir in Vers 35, diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sagten, wer hat dich zum Oberhaupt und Richter gesetzt? Eben diesen hat Gott als Oberhaupt und Erlöser gesandt durch Vermittlung des Engels, der ihm im Dornbusch erschienen war. Und jetzt noch Vers 37. Dieser Mose ist es, der zu den Israeliten gesagt hat, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Volksgenossen erwecken. Dieser ist es, der bei der Gemeindeversammlung in der Wüste Vermittler gewesen ist zwischen dem Engel, der mit ihm auf dem Berge Sinai redete, und zwischen unseren Vätern derselbe, der lebendige Worte empfing, um sie uns mitzuteilen. Mose empfing die Worte, damit er sie dem Volke mitteilen konnte. Gott, der Herr, in Gestalt eines Engels, als Engel des Bundes, sprach, Mose empfing die Worte, und wenn wir dann in Offenbarung, dem 10. Kapitel lesen, von dem Engel des Bundes und der Regenbogen ist das deutliche Zeichen des Bundes. Ich sage euch auch warum. Weil in Offenbarung, dem 4. Kapitel, der Regenbogen über dem, der auf dem Throne sitzt, erschienen ist. Hier Offenbarung, 4. Kapitel, hier steht geschrieben, da lesen wir von Vers 2 oder letzten Teil von Vers 1, so will ich dir zeigen, was hernach geschehen muss. Sogleich geriet ich im Geist in Verzückung, und siehe, da stand ein Thron, und auf dem Thron saß einer. Der dort Thronende sah aus wie Jaspis und Karneolstein, und den Thron umgab rings ein Regenbogen, der wie Smaragd aussah. Also, einer saß auf dem Thron, und der Regenbogen umgab ihn. Und dann haben wir, und bitte, nach Öffnung der Siegel, die ja hier in Kapitel 5 und 6 und 7 und 8 deutlich beschrieben wird, bis Kapitel 9. Hier wird uns gesagt in Kapitel 10, Vers 1, hierauf sah ich einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabkommen, der in eine Wolke gehüllt war, Der Regenbogen war über seinem Haupt, sein Antlitz leuchtete und so weiter und so weiter. Also lassen wir jede Bibelstelle so, wie sie ist. Lassen wir sie da, wo sie ist. Und respektieren wir Gottes Wort bis ins Kleinste und Feinste. Hier wird uns der Herr als Engel des Bundes gezeigt, wie in Malachi 3 geschrieben steht, und der Engel des Bundes wird zu euch kommen, der Herr, den ihr herbeiwünscht, kommt unfehlbar. Malachi 3, Vers 1. Brüder und Schwestern, die Harmonie in diesem Wort ist so überzeugend, so gewaltig, dass uns nichts weiter übrig bleibt, als Gott zu danken. Ganz gleich, welch ein Thema, ob Endzeit, ob Ernte, ob Herausrufung. Und wisst ihr, auch die Herausrufung, weil ich eben noch daran erinnert werde, aus 2. Korinther, dem 6. Kapitel, ist es ja wohl, 2. Korinther, 6. Kapitel. Hier haben wir ebenfalls das Wort Gesetzlosigkeit. Das Wort Gesetzlosigkeit, hinweg von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Und hier haben wir es noch einmal, 2. Korinther, 6. Kapitel, Vers 14. Gebt euch nicht dazu her, mit Ungläubigen an einem fremdartigen Joch zu ziehen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander gemeinsam? Und was hat Licht und Finsternis gemeinsam? Brüder und Schwestern, wer das Schlüsselwort findet und durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit geleitet wird, dem schenkt Gott die Offenbarung und die Übersicht über den gesamten Heilsplan. Man könnte noch in die verschiedenen Dinge hineingehen. Die Apostel hatten tatsächlich Mühe mit allen falschen Brüdern, falschen Lehren. Und nichts ist deutlicher vorausgesagt worden als das, nämlich, dass das Echte und das Unechte, das Wahre und das Falsche so eng beieinander sein würden, dass womöglich auch die Auserwählten in den Irrtum verführt würden. Matthäus 24, Vers 24. Und deshalb die Mahnung und deshalb die Warnung, die Botschaft der Stunde, die Herausrufung aus aller Gesetzlosigkeit, aus allem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, herauszukommen. Und sagen wir es zum Schluss, wie es ist. Die gesamte Charismatik, ungeachtet welcher Couleur sie auch sein mag, sind alle in der Trinitätslehre, alle in der Trinitätstaufe, alle in eigenen Programmen und sagen trotzdem, dass sie die Bestätigung Gottes haben, denn es geschieht das und das und das. Und meistens geschieht nicht so viel, wie sie angeben, dass geschehen ist. Aber das Problem besteht tatsächlich darin, dass sie bei sich selber denken, dass Gott sie dadurch bestätigt. Wird Gott einen Menschen im Irrtum bestätigen? Das geht doch gar nicht. Und wir sehen, wenn also in unserer Zeit all die Dinge geschehen und vor sich gehen, dann hat Gott uns die Gnade geschenkt, zu unterscheiden, zu nicht auf Wunder und Zeichen schauen, sondern auf den Herrn. Und dass wir sein Wort aufgenommen, respektiert und geoffenbart bekommen haben. Und darin erkennen wir, dass wir Gnade bei Gott gefunden haben, denn er hat uns seine Wege wissen lassen. Bitte denkt an das, was Bruder Brenhim mit allem Ernst gesagt hat. Jedes Wort so stehen zu lassen, wie es ist, in dem Zusammenhang, in den es hineingehört, das Ganze bildet eine Einheit, muss aber durch den Heiligen Geist geoffenbart werden. Und das ist unser innigster Wunsch, von Gott gelehrt zu sein, durch den Heiligen Geist geleitet zu sein, bis wir als Brautgemeinde mit Heiligem Geist erfüllt, mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet werden und der letzte Abschnitt seinen Lauf nehmen kann und wird. So viel wissen wir, Gottes Wort ist unser Absolut. Und er, der begonnen hat, wird auch vollenden. Und er, der den Auftrag gegeben hat und sagte, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgeht. Ein Wegbereiter, jemand, der die Gefängnisse geöffnet, die Freiheit verkündigt, sodass allen geholfen werde, am Tage des Heils geholfen werde. Man kann nur sagen, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und er spricht auch heute zu uns allen. Habt ihr das alles verstanden? Sagt mal Amen.
Amen.
Wenn der Herr heute hier fragen würde, habt ihr die Zusammenhänge, habt ihr verstanden, was der Herr uns heute hier sagen wollte? Schaut auf das Ziel, wie wir gestern gelesen haben und wie Bruder Brenhim so deutlich gesagt hat. Nur wer das Ziel im Auge hat, erreicht es. Schaut nicht auf Schwierigkeiten, nicht nach links und nach rechts, sondern auf das Ziel. Und Paulus sagt, wir, die wir zielbewusst sind, wollen unsere Blicke auf ihn gerichtet haben, auf unseren Herrn. Und dazu gehört, und Gott möge uns allen dabei helfen, wie Paulus gesagt hat, ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, nach dem Ziel, das vor mir ist. Möge es uns allen aus Gnaden vergönnt sein, nicht mehr zurückzuschauen, sondern vorwärts zu schauen. Unser Herr wird sein Werk mit seiner Gemeinde vollenden auf den Tag der Wiederkunft Jesu Christi. So steht's geschrieben, das ist unser Absolut und so glauben wir's. Gott der Herr ist gegenwärtig. Gott der Herr hat diese Stätte dazu geweiht, mit seinem Volke zu reden und uns durch sein Wort und durch seinen Geist in alle Wahrheit zu führen. Ihm, dem allmächtigen Gott, der mit Abraham, mit Mose, mit Elia, mit allen Propheten, der mit Johannes dem Täufer, der mit Bruder Brenhim, der mit Paulus, der mit allen geredet hat. Er hat auch heute und auch gestern mit uns geredet, schon oft mit uns geredet. Und ihm werden wir jetzt gemeinsam die Anbetung und den Lobpreis darbringen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Vielleicht singen wir den Chorus, komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn. Lass es uns von Herzen beten, singen.
Komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn, rausche und wehen, oh, bleib nicht fern. Rausche und wehe, oh, bleib nicht fern. Göttliches Feuer, falle herab. Du bist uns doch, ihr himmlische Gott. Du bist uns teuer, himmlische Gott. Alle zusammen tauft aus der Höhe das heilige Flammen an uns zu sehen. Das heilige Flammen an uns zu sehen.
Vielleicht bitten wir die beiden Schwestern, uns das Lied zu singen. Bist du bereit zu der Stunde? Darum geht es. Lasst uns im Gebet verharren. Und schon jetzt möchten wir aufrufen, und darum bitten, zum Herrn zu kommen, mit allen Nöten, mit allem, was wir haben. Niemand braucht mit Not, mit Krankheit, mit Sünde beladen, von hier gehen. Der Herr ist gegenwärtig, die Tage der Bibel sind wieder da. Der Herr spricht mit uns so direkt. Wie er mit uns sprechen würde, wenn er sichtbar vor uns stehen könnte. Respektiert sein Wort, respektiert es. Und wir werden dann nachher gemeinsam danken. Mein Gott.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt, wenn er erscheint in den Wolken? In Majestät und in Pracht, ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und lacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Welt. Begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut. Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. will allzeit ich lieben. Dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, wirst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt. Du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Dankeschön. Lob und Dank sei unserem Herrn. Auch heute ruft er uns zu, kommet her alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, will euch Ruhe geben für eure Seele. Sollten unter uns noch Freunde sein, die noch keine Bekehrung erlebt haben, die ihr Leben noch nicht bewusst dem Herrn geschenkt haben, die das Erlösungswerk von Golgatha für sich persönlich noch nicht im Glauben angenommen haben, geht nicht so nach Hause, kommt zum Herrn, kommt heute. Jeder Tag ohne ihn ist ein verlorener Tag. So möge Gott Gnade schenken, während wir die Häupter geneigt halten. Lasst mich fragen, wie viele möchten ihr Leben dem Herrn weihen? Haben wir einige hier? Gott segne euch. Ich denke besonders an all die Jugendlichen, die vielleicht noch einen inneren Kampf haben und spüren, dass der Herr sie ruft, aber noch nicht so durchdringen konnten, dass sein Geist ihrem Geist Zeugnis geben konnte, dass sie Gottes Kinder geworden sind. Denn so steht es geschrieben im Johannesevangelium im 1. Kapitel. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Wir dürfen an seinen Namen glauben, denn es steht geschrieben, du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten und selig machen. Es ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben worden, als der Name Jesus, der von dieser Welt so verachtet wird, für uns aber der kostbarste Name ist, den es überhaupt gibt, Namen über alle Namen, darin alles Heil besteht, Jesus Christus, König, Priester und Prophet, Retter und Heiler, alles in allem haben wir in Jesus Christus, unserem Herrn. Auch wenn wir nicht nach vorne rufen, so wisst ihr doch, dass der Herr euch ruft und dass ihr zu ihm kommen könnt. Wie viele sind hier, die Krankheitsnöte haben? Lasst uns heute glauben. Einfach glauben. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glaube setzt den Arm Gottes in Bewegung. Der Glaube wird zum Absolut, wie Bruder Brenhem es auch so deutlich sagte, wenn wir unseren Glauben in der Verheißung Gottes verankern, dann haben wir das Göttliche Absolut. Wir tasten nicht mehr, sondern wir haben die Offenbarung empfangen. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber, hat all unsere Übertretungen von uns genommen, hat den Schuldbrief zerrissen, hat sein Blut vergossen, sein Leben gegeben, damit wir vom Tode befreit, Vergebung aller Sünden empfangen und das ewige Leben. Wer will noch mehr? Hat Gott noch mehr tun können, als der verlorenen Welt selbst die Rettung zu bringen? Er ist doch selbst zu uns gekommen und hat uns die Rettung gebracht. Nehmt sie einfach an. Lasst uns den Chorus singen, so wie ich bin, so muss es sein. Und dann werden wir beten.
Ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm.
Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor deinen Gnadenthron im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, und danken dir für Golgatha, für die vollbrachte Erlösung, für die Vergebung unserer Schuld und Sünde. Wir danken dir für das ewige Leben, für die Versöhnung, für das volle Heil. Geliebter Herr, rette alles, was verloren ist. Heile, was krank ist. Befreie, was gebunden ist. Denn der Geist des Herrn ruht auf uns, dass wir den Gebundenen die Freilassung verkündigen und den Kranken, dass sie gesund sind. Und den Verlorenen, dass sie gerettet sind. Es ist das Werk Gottes in und durch uns alle. Geliebter Herr, bestätige dein Wort und segne deine Gemeinde. Halleluja. O Gott, ich bitte dich für alle Anwesenden, für alle auf der ganzen Erde. Schenk Offenbarung durch deinen Heiligen Geist für deine Gemeinde im Glauben vorwärts. Habe du deinen Weg mit uns. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Segne uns und setze uns zum Segen. Besonders alle dienenden Brüder wollest du segnen. In allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und dein Wort kehre nicht leer zurück, sondern richte aus, wozu du es gesandt hast. Hier und heute und überall bis in Ewigkeit. Geliebter Herr, du hast uns die Stätte bereitet und wirst wiederkommen. Wir glauben, dass es bald geschieht, in unserer Zeit geschehen wird. Wir danken dir, dass wir die Zeichen der Zeit, die Handschrift an der Wand, so klar sehen können. wir danken dir für das prophetische Wort. Und alles Volk, lobe und preise den Herrn. Halleluja, Halleluja. Saget Gott Dank, rühmt seinen heiligen Namen. Rühmet die Kraft seines Blutes, seines Wortes und seines Geistes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preis sei Gott, Preis sei Gott. Und alles Volk sage Amen, 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 Amen. Können wir singen Amen, Halleluja?
Amen, Halleluja, du bist das A und O, Anfang und End. Du sollst der Erste sein, du sollst der Letzte sein, in aller Ewigkeit. Halleluja, du sollst der Erste sein, du sollst der Letzte sein, in alle Ewigkeit. Halleluja.
Amen.
Amen.
Amen. Wollen wir nochmal aufstehen zum Gebet.
O mein Jesus, du bist sehr, dass man dich im Staube ehrt, dass man dich beständig lobt und ehrt. Niemand ist so gut wie du, meine Seele jauchzt dir zu, meine Seele jauchzt dir freudig zu. Von der reiß mich los, mache meinen Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz, mein Jesus hin. Deine Hand hat mich gemacht, wunderbar ans Licht gebracht, wunderbar ans helle Licht gebracht. Und dein Blut hat mich erlöst, dass ich ewig sei getröst, dass ich nun auch ewig sei getröst. Von der Erde reiß mich los, mache mal groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz, sein Jesus hin.
Amen.